Herzlich willkommen, meine Liebe, bei meinem Podcast Om Baby, deinem Podcast für eine bewusstere, entspanntere und stärkende Kinderwunschzeit. Ich bin Bernadette Thamer, Yoga-Lehrerin mit Spezialisierung auf Kinderwunsch und Begleiterin auf dem Weg zu deinem Wunschkind. In diesem Podcast bekommst du fundiertes Wissen, achtsame Impulse und ganz praktische Tipps, die du direkt in deinen Alltag integrieren kannst, für mehr Vertrauen, Klarheit und Verbindung zu deinem Körper. Heute habe ich eine ganz wunderbare Gästin, und zwar Laura Krüger. Vielleicht kennst du sie schon aus den sozialen Medien oder ihre Bücher. Wir sprechen über Ayurveda bei Kinderwunsch. Aber unser Gespräch ist noch viel mehr. Es führt dich tief in die Welt der ganzheitlichen Selbstfürsorge. Das ist auch das, was ich an Ayurveda so mag. Mit vielen wertvollen Tipps, die dich auf deinem Kinderwunschweg wirklich unterstützen können. Lass dich inspirieren. Und wenn du dir auch selbst wünschst, dass du nicht mehr allein alles rausfinden musst, nächtelang googelst, sondern einen klaren Fahrplan hast, wie es weitergeht auf deiner Kinderwunschreise, dir eine individuelle Begleitung wünscht, eine liebevolle Unterstützung, dann schau gern rein in meinen Online-Kurs oder in meine 1:1-Begleitung. Beide sind sowohl geeignet, wenn du auf natürlichem Weg schwanger werden willst oder auch wenn du dich bereits in einer Kinderwunschbehandlung befindest. Auch da habe ich ganz auf dich einen abgestimmten Kurs dafür, beziehungsweise natürlich in der 1:1-Begleitung können wir da auf jeden Fall ganz speziell auf dich eingehen. Und zwar ganzheitlich, stärkend und fundiert. Die Infos dazu zu meinen Kursen, also dem Online-Kurs und der 1:1-Begleitung, findest du in den Shownotes. Aber jetzt viel Freude mit der Folge. Hallo Laura, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist in meinem Podcast und mit uns über Ayurveda bei Kinderwunsch sprechen wirst. Und zwar würde ich gleich einmal sagen, am besten du stellst dich wirklich mal kurz selbst vor, wer du bist, was du machst.
Ja, danke Bernadette. Erstmal freue ich mich mega, dass ich da sein darf. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ja, für dieses super spannende Thema, über das wir heute sprechen werden. Also zur Vorstellung. Ich fange nicht ganz von vorne an, aber wir müssen ein bisschen zurückspulen in meiner Historie, wie ich zu diesem ganzen Thema Ayurveda und Frauengesundheit gekommen bin. Denn ich bin Ayurveda-Expertin, ich bin Dozentin, ich habe mehrere Bücher mit dem Riva Verlag zu dem Thema geschrieben, biete heute auch meine eigene Weiterbildung an in dem Bereich. Und das Ganze hat angefangen, so als ich Mitte 20 war und selbst die Pille genommen habe und dann irgendwie gedacht habe, so, ja, die Pille ist es, glaube ich, nicht mehr. Die möchte ich absetzen. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht mehr richtig an, die zu nehmen. Und ich war immer schon sehr gesundheitsbewusst und dachte deswegen auch, ja, das wird schon, da muss ich mir jetzt gar keine Sorgen machen, dass da irgendwie was schief geht. Und das Ganze war leider nicht so. Also ich hatte eine super schlimme Haut dann auf einmal. Ich hatte wirklich depressionsähnliche Monate, wo ich wirklich jeden Morgen am Küchentisch saß und nur geweint habe. Mein Partner wusste nicht, was los ist. Ich wusste nicht, was los ist. Und ich habe 1,5 Jahre meine Periode nicht mehr gehabt. Und so nach einem Dreivierteljahr dachte ich, also so kann es ja nicht weitergehen, bin dann wirklich von Frauenärztin zu Frauenärztin und leider haben wir nicht so richtig einen Ansatz gefunden, woran es liegt und die Lösung war dann eben immer, dass ich die Pille wieder nehme und beim vierten Besuch bei der vierten Ärztin war ich so verzweifelt, dass ich echt gesagt habe, okay, ich nehme dieses Pillenrezept, ich habe mir die Pille gekauft, sie lag zu Hause, ich habe sie nicht genommen, weil ich dann dachte, nee, da muss doch noch irgendwas sein, da muss ich doch irgendwie nochmal eigenverantwortlich was machen können und dann bin ich zum Ayurveda gekommen und ich bin so von der Fraktion alles oder nichts. Das heißt, ich habe mich jetzt auch gar nicht groß in Ayurveda eingelesen, sondern habe direkt gedacht, ja, machst du doch mal eine Ausbildung dazu. Das hört sich irgendwie richtig an. Und habe dann alles, was ich in dieser ersten Ausbildung gelernt habe, super schnell für mich umgesetzt und innerhalb von 3 Monaten, und das ist keine lange Zeit für Frauengesundheit, in den 3 Monaten hat sich alles reguliert. Also die Haut, meine Stimmung war eine ganz andere. Und ja, auch mein Zyklus ist wiedergekommen. Also wirklich in einer relativ kurzen Phase. Und das war so einschneidend, dass ich gedacht habe, okay, jetzt hast du die Ausbildung für dich gemacht, aber ich glaube, da müssen andere Frauen auch noch von profitieren. Und dann habe ich auch meinen Job gekündigt im Konzern und habe wirklich einen kompletten Wechsel hingelegt. Bin dann eben jetzt selbstständig, habe ganz, ganz viel 1:1 gemacht, habe dann ganz viele Online-Kurse gemacht. Jetzt, wie gesagt, betreue ich eine 9-monatige Weiterbildung zur Ayurveda-Coachin für Frauengesundheit. Habe auf dem Weg, wie gesagt, die 2 Bücher geschrieben, eins über Hormone, eins über Ayurveda-Ernährung und ja, noch ganz, ganz viele Aus- und Weiterbildungen gemacht. Ich bin aktuell noch in einem Master of Science-Studiengang für Clinical Nutrition, also für klinische Ernährungswissenschaften. Und eine Personal Trainer Ausbildung. Das heißt, ja, man hört nie auf zu lernen, würde ich mal sagen. Und es macht ja auch so viel Spaß. Da haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen.
Genau, aber super spannend, deine Geschichte.
Ja.
Und eben, dass du auch bei vier, also du warst bei vier unterschiedlichen Ärztinnen und die haben alle eigentlich gesagt, kann man nichts machen, ist so sehr
Ja.
spannend.
Also ich würde sagen, sie haben sich total bemüht, ne? Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, über den wir direkt sprechen können, so in dieser ganzheitlichen Gesundheits Bubble, weil ganz oft sind die Frauen eben von der medizinischen Versorgung total frustriert und das finde ich extrem schade, weil wir müssen natürlich mit der Schulmedizin, mit der Standardmedizin auf jeden Fall zusammenarbeiten. Das ist auch ein ganz integraler Bestandteil meiner Arbeit, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass wir eben uns eher mehr verbinden, als dagegen einander zu arbeiten, weil ich wirklich vom tiefsten Herzen davon überzeugt bin, dass jede Person, die Medizin studiert hat, auch wirklich das Beste für ihre Klienten oder Patienten möchte, aber das System gibt es eben manchmal nicht her. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich die Weiterbildung zum Beispiel anbiete, ne? Weil ich halt immer hoffe, dass wir uns da einfach gut ergänzen können und ja, dass wir eben Wissenschaft und Ayurveda sozusagen verbinden können. Und das ist auch so mein Herzensanliegen, dass wir die beiden Welten mehr zusammenrücken.
Das finde ich auch schön, dass du das nochmal ansprichst, ja. Weil das finde ich auch ganz wichtig, dass das ja beides seine Berechtigung hat sozusagen, ne? Und beides wichtig ist.
Ja.
Möchtest du uns Grundlagen des Ayurveda mal? Ich wollte vorher noch zeigen, dein Buch. Also ich habe das eine, bin sehr begeistert davon. Und auch von den Rezepten, da habe ich schon einiges nachgekocht. Also super Empfehlung, werde ich auch in den Shownotes natürlich verlinken. Und auch das andere finde ich auch ganz toll. Ja.
Ja. Ach, super schön. Ja, danke dir.
Und da ist natürlich auch, kann man auch dann noch nachlesen, auch die Grundlagen und so. Aber ich würde dich bitten, dass du uns mal kurz ein bisschen was darüber erzählst, ja.
Absolut, absolut. Also Ayurveda vielleicht erstmal zur Grundbedeutung, ne? Ayurveda besteht sozusagen aus 2 Silben, nämlich einmal Ayur, das heißt Leben, und Wissen heißt Veda. Das heißt, man kann das Ganze so ein bisschen frei übersetzen wie das Wissen vom Leben, die Wissenschaft vom Leben. Und ich finde, wenn man darüber mal ein bisschen reflektiert, ein bisschen nachdenkt, dann hat man schon relativ schnell die Essenz vom Ayurveda verstanden. Denn es ist eine, ja, Lebenswissenschaft. Der Ayurveda gibt uns Empfehlungen, Hilfestellungen, einfach um, ja, in Balance zu leben mit der Natur. Also es ist ein sehr, sehr naturverbundenes System. Es ist ein sehr, ja, ein System, wo wir versuchen, einfach immer mehr im Einklang mit uns selbst zu leben, in, ne, die Essenz des Lebens sozusagen zu finden und darüber in die Balance zu kommen. Und es hat ganz, ganz viele Säulen, da gehe ich gleich bestimmt auch nochmal drauf ein. Aber was auch noch wichtig ist zu wissen, ist, dass es eben das älteste kontinuierlich praktizierte Medizinsystem der Welt ist. Also ein uraltes System, man sagt auch immer eine Erfahrungswissenschaft, weil manches vom Ayurveda ist super gut belegbar, manches ist nicht ganz so gut belegbar. Aber man kann auch einfach selber diese Erfahrung machen, wenn man ayurvedisch lebt, was sich eben verändert. Von daher eben Erfahrungswissenschaft ist da noch ein wichtiges Stichwort. Und vielleicht auch noch zum Ursprung. Es kommt ursprünglich aus Indien. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen, weil man muss natürlich den Ayurveda auch immer vor dem Hintergrund sehen, woher er kommt und dass wir ihn in Europa natürlich vielleicht auch ein bisschen anpassen dürfen an unseren Alltag, an unsere Lebenswelt, ne? Weil manches ist hier vielleicht nicht so gut praktizierbar wie in Indien, oder man muss auch das Alter vom Ayurveda in Kontext setzen. Das heißt, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, den Ayurveda eben auch modern zu interpretieren, in unseren heutigen Alltag reinzubringen, ohne jetzt natürlich ja, kulturelle Aneignung betreiben zu wollen. Da darf man natürlich auch immer sehr, sehr bewusst sein und das dann eben auch erwähnen an der Stelle, dass da eine moderne Interpretation ist, aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann Es ist eben total schön, dass wir mit ganz vielen Bereichen im Ayurveda arbeiten können. Denn es gibt 8 Säulen klassisch im Ayurveda. Und ganz wichtig, also meine 2 Lieblingssäulen sind Ernährung und Lebensstil, weil wir damit schon unglaublich viel machen können. Also das ist auch beim Kinderwunsch, wenn wir da gleich drüber sprechen können, auf jeden Fall eine super, super wichtige Basis, mit der wir ganz viel erreichen können. Dann gibt es aber auch noch die ayurvedische Psychologie beispielsweise, die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, mit der viel gearbeitet wird, auch im Ayurveda. Dann die Ausleitung, das sind diese Panchakarma-Kuren. Vielleicht haben deine Hörerinnen davon, ne, auch schon mal gehört. Dann die subtilen Verfahren, also da geht es eher so Richtung Mantra singen zum Beispiel. Ne? Da könnte man vielleicht auch Yoga noch so ein Stück weit mit reinfassen beispielsweise. Und dann auch die Manualtherapie, vielleicht kennen das deine Hörerinnen auch, ne? Die Massagen, die ayurvedischen oder den Stirnguss, den man häufig sieht, wenn man Ayurveda spricht. Und bei der Manualtherapie, das ist ein ganz wundervoller Zweig, aber häufig wird Ayurveda auch nur unter Manualtherapie verstanden und das greift halt ein bisschen zu kurz. Ne? Deswegen finde ich es ganz wichtig, da eben zu sagen, wir haben halt diese 8 verschiedenen Säulen. Klassisch gesehen fällt dann noch die Chirurgie runter. Die ist glücklicherweise heute von der modernen Chirurgie abgelöst worden. Also die wird jetzt nicht mehr praktiziert, aber das würde da klassisch eben auch noch drunter fallen. Und ja, um vielleicht noch so den Fokus oder das Ziel vom Ayurveda mit einfließen zu lassen als letzten Teil dieser Antwort auf deine Frage. Der Ayurveda hat eigentlich 3 Ziele, so 3 übergeordnete Ziele, sage ich jetzt mal. Und das ist zum einen die Lebensspanne verlängern, also ja, dass wir alle einfach länger leben, dass wir sozusagen auch unser Dharma leben können. Also im Ayurveda geht es auch ganz, ganz viel darum, nicht einfach gesund sein, um gesund zu sein, sondern um auch wirklich was zurückgeben zu können, um Sinn zu stiften, auf welcher Ebene auch immer man das machen möchte. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und
Super
die
schöner Ansatz, ja.
Ja, und die 2. Säule ist dann eben auch die Gesundheitsspanne zu verlängern. Denn was wir ja in unserer heutigen Welt haben, ist, dass unsere Lebensspanne häufig sehr, sehr lang ist durch eben die moderne Medizin, aber dass wir die letzten 10 Jahre des Lebens im Zweifel schon gar nicht mehr so erfüllt leben können, das machen können, was uns erfüllt, was wir machen wollen, weil wir halt gesundheitliche Herausforderungen haben. Und da ist eine Stärke des Ayurveda auf jeden Fall die Prävention, ja, also dass wir uns früh mit unserer Gesundheit beschäftigen, über, wie gesagt, Ernährung, Lebensstil und all diese Sachen, um dann möglichst lange gesund zu sein. Und dann das dritte Ziel, diese dritte Instanz, das ist dann eigentlich eher die Heilung, sage ich mal, ne? Also wirklich Disbalancen ausgleichen zu können. Aber 2 Drittel der Ziele liegt eben eigentlich eher in der Prävention.
Aber das heißt, das ist eigentlich schon ein jahrtausendealter Ansatz für Longevity, ne?
Ja,
So
total.
gesehen.
Ja, so kann
Ja,
man es sagen.
weil das ist ja auch das Ziel von Longevity, dass man eben gesund alt wird. Also, ja,
Ja, total, auf jeden
es
Fall.
genießen kann.
Ja, da hast du definitiv recht, finde ich total schön. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Hype-Wörtern, weil häufig wird ja für Longevity das Ziel von vielen Leuten ist dahinter leider einfach nur Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Dabei ist genau das, wie du es gesagt hast, ne?
So
Es ist
sehe ich es,
eigentlich
ne?
Ayurveda, ne? Es ist eigentlich sowas wie Lebensstil, Ernährung und das passt total gut auf jeden Fall, ja.
Das heißt, möchtest du noch was zu den Grundlagen oder gehen wir schon speziell auf Kinderwunsch ein?
Wenn du magst, gerne.
Ja, gerne, weil das interessiert meine Hörerinnen sich am meisten, eben was jetzt Ayurveda oder wie Ayurveda Kinderwunsch sieht oder unerfüllten Kinderwunsch, wie man das definieren möchte. Ich finde es persönlich sehr schön auch beim Ayurveda, dass es auch so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also dass es ihm nicht nur darum geht oder sonst, dass man jetzt Krankheit heilt, sondern dass man das als Ganzes sieht, das ganze System.
Ja, absolut, ne? Und das ist auch das, was ja den Ayurveda wahrscheinlich auch beim Kinderwunsch ein Stück weit besonders macht, ne? So diese Ganzheitlichkeit zu sehen, sich die ganze Frau anzuschauen und natürlich auch den ganzen Mann, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist 50-50. Also wir dürfen uns da mit beiden Partnern auf jeden Fall beschäftigen. Und das Tolle am Ayurveda ist, dass die Grundlagen, also die absoluten Basics, eigentlich sehr, sehr, sehr einfach zu verstehen sind. Und das sind quasi auch die Sachen, die beim Kinderwunsch dann eigentlich den meisten Effekt haben. Zumindest ist das meine Erfahrung. Also ich habe viele Frauen im Kinderwunsch betreut und da hat der Ayurveda super gute Chancen, ja, da zu unterstützen letztendlich, weil ich vielleicht mal ein Beispiel gebe.
Eine.
Wir arbeiten im Ayurveda ganz, ganz viel mit Eigenschaften. Das nennt sich Gunas im Ayurveda, ne? Also so Eigenschaften wie zum Beispiel schwer und leicht. Und wir gehen dann, wenn wir uns einen Menschen anschauen, daher und schauen eben, okay, welche Eigenschaften finden wir denn bei der Person, ne? Also Schwere, klar, das kann zum Beispiel eben eher auf das Gewicht gemünzt sein, aber es kann auch eine Trägheit im Geist zum Beispiel sein oder auch Leichtigkeit, ne? Dass jemand ein zu leichtes Körpergewicht hat oder dass jemand die ganze Zeit ein Gedankenkarussell hat, ne? Also das kann man eigentlich ganz schön einordnen. Und je nachdem, was wir da halt sehr, sehr viel sehen, versuchen wir das mit dem Gegensatz auszugleichen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Person haben, wo ganz viel Leichtigkeit herrscht, dann würden wir da eben eher versuchen, mehr Erdung reinzubringen, ne, mehr Stabilität reinzubringen. Ne, das kann man über ganz viele verschiedene Sachen machen, ne, beispielsweise auch einfach auf eine sehr erdende Ernährung arbeiten, vielleicht auch Gewicht aufbauen. Und das waren zum Beispiel Klientinnen, mit denen ich ganz, ganz häufig gearbeitet habe, ne, wo wir erstmal daran gearbeitet haben, das Gewicht ein bisschen hochzusetzen, weil da halt ein bisschen mehr Masse im positivsten Sinne, Stabilität sein durfte. Und ganz spannend ist natürlich auf dem Weg dann auch zu sehen, selbst wenn die Frauen gesagt haben, ja, ich habe eigentlich überhaupt gar kein Problem damit zuzunehmen, das können wir gerne machen, kam meistens irgendwann im Prozess dann doch das Thema auf. Ich fühle mich doch gar nicht so gut damit zuzunehmen, ne? Und da spielt dann natürlich die Gesellschaft und alles, was wir so im Kopf haben über Body Image und so weiter, eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, auch das ist sehr spannend und man hat mit dem Ayurveda ein Tool, Menschen auf eine ganz einfache Art, in Anführungsstrichen, einzuschätzen und sie damit auch zu lehren, was sie vielleicht gegensätzlich mal im Leben brauchen, um das auszugleichen, um da wieder mehr in die Balance zu kommen. Und das ist, wie gesagt, ein super leichtes Tool in der Umsetzung. Erfordert das natürlich auch als Ayurveda-Therapeut ein bisschen Übung, das zu sehen. Aber es ist halt unglaublich schön. Das ist für die Klientinnen auch super schnell verständlich und nachvollziehbar. Und sie haben halt ein leichtes Tool an der Hand, ne? Und die Details natürlich, darüber muss man sprechen, was das für die einzelne Person dann eben bedeutet. Ja.
Aber super spannend.
Ja.
Ja, und da gibt es ja auch noch die, über die haben wir nicht gesprochen, über die Doshas, die drei. Die sind natürlich auch so von denen haben wahrscheinlich auch schon einige gehört.
Genau. Also du sprichst von Vata, Pitta und von Kapha.
Genau.
Und die Doshas sind ein großes Konzept im Ayurveda, weil sie letztendlich ganz, ganz viel beschreiben. Also ich habe ja schon über die Gunas, über die Eigenschaften gesprochen. Und es ist so, dass die Doshas eigentlich so ein Konglomerat von Eigenschaften sind. Das heißt, jedem Dosha, Vata, Pitta und Kapha, werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Und letztendlich sind die Doshas eine Vereinfachung dieser Eigenschaften, weil häufig finden wir so ein gewisses Bündel an Eigenschaften bei einer Person. Und das hilft uns eben dabei, die Person nochmal schneller einzuordnen, sage ich jetzt mal, aber ohne, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ohne da jetzt zu pauschal zu werden, ne, weil jede Person kann natürlich jede Eigenschaft haben, aber die Erfahrung zeigt eben, wir haben häufig so ein gewisses Bündel und daraus kann sich dann eben gut ableiten, was die Person braucht. Und vielleicht mache ich das auch nochmal ein bisschen greifbarer,
Gerne.
denn jedes dieser Doshas hat auch ein ja, ein Prinzip, was zugrunde liegt sozusagen. Bei Vata ist es zum Beispiel, ne, so eher dieses Leichtigkeit, das Bewegungsprinzip vor allem. Bei Pitta ist es eher alles, was Richtung Transformation geht und Kapha ist ganz viel Stabilität und Erdung. Und wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir haben da einen Menschen, wo wir aktuell ganz, ganz viel Leichtigkeit sehen, ne? Also beispielsweise, was ich eben schon hatte, ich bleibe mal dabei, damit es greifbarer ist.
Gerne,
Ja, also so beispielsweise dieses Monkey Mind, wo ganz viel im Kopf ist. Gerade bei unerfülltem Kinderwunsch sind wir ja unglaublich viel im Kopf, machen uns Gedanken, machen uns auch Druck. Ne, wir kommen nicht mehr zur Ruhe, all diese Sachen. Wenn das zum Beispiel ist, dann gleichzeitig ist vielleicht noch ein relativ leichter Körperbau, relativ wenig Gewicht beispielsweise, ne, vielleicht auch so ein gewisser Drang, sich die ganze Zeit zu bewegen, was darauf nochmal einzielt. Ne, und wenn wir dann so eine Person haben, dann ist es halt total gut, wenn man da eben weiß, okay, die braucht jetzt zum Beispiel, ganz vereinfacht gesagt, ne, Sachen, die das ausgleichen, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Ja, also einfach Sachen, die halt erdend sind, wie Kohlenhydrate, eine Kartoffel, Süßkartoffel, Getreide, Pasta und so weiter und so fort. Ja, also einfach Sachen, die erdend sind, erdende Wurzelgemüse zum Beispiel auch, sowas wie rote Beete, Karotte und so weiter und so fort. Also alles, was so ja, uns letztendlich ein bisschen was entspannt. Und das können auch modern gesehen ja tatsächlich Kohlenhydrate machen. Also da passt Ayurveda wieder ganz schön zu den modernen Ansichten. Das ist ein Beispiel auf Ernährungsebene. Dann können wir aber bei so einer Person auch sagen, hey, die braucht vielleicht ein bisschen mehr Schlaf als manch andere Person. Ne? Da gehen wir vielleicht eher Richtung 8, 9 Stunden, die idealerweise schlafend verbringen werden sollten, einfach um da auch noch mal mehr Erdung reinzubringen. Das ist ja auch eine Regenerationsmethode letztendlich, ne? Also wo wir einfach mehr Regeneration integrieren, wo wir dann vielleicht auch schauen können, okay, was ist denn gutes Stressmanagement für die Person? Und das kann wiederum in alle Richtungen gehen, ne? Also vielleicht ist das für die Person auch Krafttraining, um die Dhatus aufzubauen, also um im Ayurveda sagt man, die Dhatus, das sind die Gewebe, also um Muskelgewebe zum Beispiel auch aufzubauen, um mehr Kraft aufzubauen, parallel zu vielleicht essen wir ein bisschen mehr, ne? Also dass da einfach mehr Stabilität ins System kommt. Kann aber natürlich auch sowas sein wie Yin-Yoga, kann auch sowas sein wie Spazieren gehen und so weiter und so fort. Und so kommen wir dann quasi ran und bauen für eine Person letztendlich die Empfehlungen, die zu ihr passen, ganz, ganz, ganz individuell. Und wie gesagt, das war jetzt nur ein vereinfachtes Beispiel. Ja.
Ja, total interessant, sehr spannend. Welche Rolle spielt die Ernährung eben auch? Weil ich finde, es ist, hat schon einen großen Schwerpunkt auch die Ernährung im Ayurveda, oder? Würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Aber
Also,
nicht nur natürlich, aber.
ja, also eine wichtige Säule auf jeden Fall. Ne, auch gerade im Kinderwunsch, weil wir wissen, sowohl zu wenig als auch zu viel Gewicht kann halt einen negativen Einfluss haben. Von daher wollen wir da schon den Sweet Spot haben und da ist die Ernährung nun mal das, was wir am meisten berücksichtigen. Aber, und ich weiß, also ich studiere Clinical Nutrition, das heißt, ich liebe auch wirklich die Ernährungswissenschaften, aber tatsächlich ist das nicht immer Dreh- und Angelpunkt. Also häufig ist es, ne, generell mit Klientinnen, aber eben auch im Kinderwunsch nicht immer unbedingt das allererste, worauf wir schauen müssen. Ne? Thema Stressmanagement, Bewegung und so weiter und so fort, der Schlaf, das sind auch alles Faktoren, auf die wir auf jeden Fall achten müssen. Und ich hatte wirklich schon super viele Klientinnen, wo es dann eben so war, dass die gesagt haben, hello, ich will eine Ernährungsberatung bei dir machen. Und ja, dann haben wir eine Anamnese gemacht, haben uns das alles mal angeschaut. Und ich habe auch hinterher gesagt, so, du, ich glaube, die Ernährung ist tatsächlich gar nicht das Erste, worauf wir schauen sollten. Da haben wir noch ein paar andere Baustellen. Lass uns mal woanders anfangen. Und ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt super gesund, sage ich jetzt mal, immer diesen extrem starken Fokus auf die Ernährung zu haben, weil ist zum Beispiel das Thema Orthorexie leider Gottes ja immer mehr in den Fokus rückt. Und das ist gerade beim Kinderwunsch natürlich extrem kontraproduktiv. Orthorexie im Sinne von Versteifung auf zu viel Essen, ne? Und es ist ja gerade beim Kinderwunsch auch ein großes Thema, weil du hast etwas bei einem unerfüllten Kinderwunsch, was, ich sag mal, begrenzt in deiner Kontrolle ist. Das heißt, viele Leute spüren ja auch einen ganz großen Kontrollverlust in dem Moment. Und was, ich bin keine Therapeutin, ne, aber was psychologisch trotzdem dann häufig passiert ist, dass halt irgendwo versucht wird, Kontrolle auszuüben. Und das kann dann manchmal auch in einer zu, ja, exzessiv gesunden Ernährung führen, ne? Also wo Frauen dann wirklich sagen, ich traue mich nicht mehr richtig essen zu gehen, oder ja, ich versuche nur noch clean zu essen, ich kann nichts mehr essen, was nicht bio ist und so weiter und so fort. Und das geht ja auch in eher eine pathologische Richtung dann tatsächlich schon. Und das baut ja einen unglaublichen Druck auf, neben diesem Druck
Absolut, ja.
im Kinderwunsch. Und ne, 70% aller Menschen zeigen Tendenzen von Orthorexie, also von diesem zwanghaft gesunden Essverhalten. Und in manchen Gruppen sind es sogar bis zu 90%. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also alleine schon 70% die Tendenzen, die man hat. Das ist eine irre hohe Zahl und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, ne? Auch was wir auf Social Media konsumieren, ne? Weil auch da die Vergleiche, die man zieht und wenn wir dann diese ganzen Reels sehen mit, ja, what I eat in a day und dann sind da gerade mal 1000 Kalorien zu sehen, das ist halt nicht gesund, ja, also gerade beim Thema Kinderwunsch darf
Und
man.
auch nicht förderlich, ne, weil es natürlich zu wenig auch ist. Ja,
Absolut.
ich habe jetzt gerade gedacht, weil ja, ist die Frage, ja, was dann gesund ernähren ist und dass das bei Kinderwunsch natürlich auch wieder was anderes ist, weil man muss ja auch genährt sein, der Körper, ne, dass ich genug Kalorien auch habe. Aber natürlich kann es auch bei Kinderwunsch so nach hinten losgehen, hast du recht, dass man da auch dazu sehr den Fokus drauf legt. Obwohl ich schon glaube, dass manche Frauen, also da schon was verbessern auch könnten. Also die glauben, dass sie sich vermeintlich gesund ernähren, Vielleicht auch das beim Ayurveda ist es ja auch so, dass empfohlen wird, viel Gekochtes zum Essen zu essen zum Beispiel. Also nicht zu viel, es kommt auch auf den Typ drauf an natürlich, ne? Ja. Also ich glaube,
absolut.
dass man da schon ein paar Stellschrauben, aber du, das finde ich total gut, dass du trotzdem darauf eingehst, dass man da auch Acht drauf gibt, dass er dann nicht nur, wenn ich schon das andere nicht kontrollieren kann, dann ernähre ich mich jetzt da super gesund und nur nach dem, weil das auch Lebensqualität natürlich, also und es nicht nur um das geht, ne? Ja.
Absolut, absolut. Und natürlich, wie du schon sagst, man kann super viel machen mit der Ernährung, ne? Also, was für mich auch im Kinderwunsch eine ganz, ganz wichtige und fundamentale Empfehlung ist, die ich immer versuche irgendwie zu integrieren, ist das Thema Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit in allen Bereichen, also sei es jetzt auch im Schlaf beispielsweise, dass man da versucht, regelmäßiger zu arbeiten, aber eben auch mit der Ernährung, dass man wirklich versucht, je nach Lebenssituation, ich weiß, das ist nicht immer leicht, ne, aber regelmäßige Mahlzeiten zu integrieren. Und im Ayurveda sagen wir so, 3 bis 5 Mahlzeiten sind in der Regel gut, ne, weil dann gibst du zwischendurch deiner Verdauung auch ein bisschen Pause, die kann arbeiten, ne. Wir müssen uns da nicht total versteifen, aber so von der Tendenz her zu sagen, okay, wir haben 3 Hauptmahlzeiten, für manche Leute reicht das vielleicht schon. Das kommt auch so ein bisschen auf Situation an, wo die Person gerade ist, oder wir gehen eben noch mal dann rein mit 2 weiteren Zwischenmahlzeiten. Das ist total gut, und wichtig ist dabei eben auch so diese, ja, Routine, die man hat, die man praktiziert, und darauf zu achten, das hinzubekommen. Das ist super, super wichtig, weil unsere Biologie, also wir sind Gewohnheitstiere, wir lieben einfach Regelmäßigkeit, und unser Körper funktioniert einfach besser, wenn wir Regelmäßigkeit in unser Leben bringen. Und, ne, auch diese regelmäßigen Mahlzeiten, wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Schlaf hat, das kann dazu auch beitragen, dass man halt, ne, besser in den Schlaf findet, einfach weil wir alles sozusagen, ja, wieder auf den Biorhythmus, auf unsere Chronobiologie sozusagen ummünzen. Und das ist etwas, woran wir ganz viel auf jeden Fall auch arbeiten können, auch in einem Coaching zum Beispiel.
Und wenn sich da der Körper, denke ich, auch gerade dann sozusagen sicher fühlt, ne, dann hat er auch genug Kapazität dann für die Fortpflanzung, für den Kinderwunsch, ne, wenn das alles, oder?
Absolut. Ja, absolut. Deswegen ist das
Das
eben
mit
auch
das.
im Kinderwunsch halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo wir sagen, ja, Regelmäßigkeit auf jeden Fall einer der ersten Faktoren. Und das sieht natürlich für jede Frau ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, ja, in welcher Lebenssituation sie ist, wie es ihr geht, wie ihr Alltag aussieht, ne? Ja.
Aber eben alles ohne Stress und Druck.
Ja.
Zusätzlich. Ich habe ja
Genau.
auch auf deinem im Social Media und so gesehen, dass du auch Kaffee trinkst zum Beispiel, oder? Das fand
Ja.
ich aber total schön, ja, weil das hast du ja vorher kurz angesprochen, in dieser Bubble ist ja irgendwie so ziemlich viel dann verpönt auch oder wie immer oder und da finde ich es auch schön, dass man das, ich finde das auch ganz wichtig, dass man nicht alles ganz so ernst dann sieht. Und natürlich muss man auch beim Kaffee, sage ich immer, dann schauen, es kommt schon auf die Frau auch drauf an. Also es gibt sicher auch Frauen, für die wäre es wirklich immer besser, wahrscheinlich Kaffee wegzulassen, aber.
Ja, 100%. Also ich habe auch eine Teilnehmerin zum Beispiel in der Weiterbildung gehabt, die dann gesagt hat, hey, ich probiere das jetzt mal aus, den Kaffee wegzulassen. Und meinte, boah, mir geht es so viel besser damit. Also gar kein Vergleich. Ich habe, ne, also ich bin energiegeladener, ich habe keine Ängstlichkeiten mehr, ne, all diese Sachen. Also das kann für manche Frauen total sinnvoll sein. Und auf der anderen Seite muss man sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist Kaffee super gesund. Also es gibt Datenlagen, wo beispielsweise in den USA gesagt wird, die meisten Amerikaner bekommen ihre Polyphenole durch Kaffee. Ja, also von daher, Kaffee ist an sich nicht schlecht, sondern eher, wir müssen darauf achten, wie wir es konsumieren, weil auch das ist individuell. Ne? Also wie wir Kaffee vertragen, hat tatsächlich zum einen eine genetische Komponente, also wie schnell wir Koffein abbauen. Das ist von Person zu Person einfach unterschiedlich. Gewöhnung ist auch ein riesiger Faktor, ne? Also wenn man es gewohnt ist, kann man es vielleicht ein bisschen besser abhaben, als wenn man jetzt irgendwie anfängt, Kaffee zu trinken. Und ganz wichtig ist einfach darauf zu achten, wo ist denn meine persönliche Schwelle? Also zum Beispiel, wenn ich mehr als 2 Tassen am Tag trinke, dann bin ich wie so ein kleines Eichhörnchen auf Koks irgendwann. Das heißt, dann sollte irgendwann auch Schluss sein. Mit 3 Tassen gehen vielleicht noch, aber alles darüber vertrage ich halt überhaupt nicht. Das
Aber
heißt,
die zwei genießt du, die du trinkst, ne?
genau, die
Genau,
zwei
ja.
genieße ich, das ist super wichtig. Und natürlich auch die Uhrzeit, weil was ich schon kritisch sehe bei Kaffee ist, wenn man ihn zu spät trinkt. Also idealerweise wirklich 12 Stunden, bevor du schlafen möchtest, keinen Kaffee mehr trinken. Und das macht natürlich Kaffee eher zu einem morgendlichen Ritual, ne? Also dass man dann wirklich eher in den Vormittag geht. Das würde ich schon relativ pauschal empfehlen. Es sei denn, wir haben jetzt jemanden, der Kaffee wirklich total schnell abbauen kann, das Koffein, und der das nicht merkt. Wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil häufig sagen Leute auch, sie merken jetzt nicht, wenn sie Kaffee spät trinken, und teilweise leidet dann aber zum Beispiel trotzdem der Tiefschlaf darunter. Also da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein.
Also du würdest fast, wie kann man das testen, wie schnell man Kaffee abbaut oder wie machst du das mit den Nein?
Gefühl. Man muss einfach,
Mhm.
das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch im Ayurveda, einfach so wieder diese Connection zu sich selbst bekommen. Ja, also so dieses Gefühl für sich selber, was tut mir denn gut, was tut mir denn nicht gut, weil häufig, und da finde ich, also ich bin bei Social Media eher die, die sagt, du darfst das alles, als die, die sagt, nee, das und das und das und das darfst du jetzt auf einmal nicht mehr. Weil ich glaube, dass durch diese ganzen Empfehlungen, die heute kursieren, und teilweise ja auch wirklich viel Halbwissen, sage ich jetzt mal, das baut halt unglaublich Druck auf, dass ich alles richtig mache. Und ganz viele Leute verlieren einfach so diese Connection zu sich selbst, ne? Und auch gerade beim Kinderwunsch, das ist halt jetzt mal ganz blöd gesprochen für viele Leute eine super lukrative Zielgruppe, ne? Der sie halt irgendwas verkaufen können. Von wegen, ja, du brauchst noch das und das Nahrungsergänzungsmittel, du brauchst den und den Juice Cleanse, du brauchst was auch immer, die und die Meditation oder so, ne? Also es ist vielleicht alles lieb gemeint. Aber mal ein bisschen loslassen und wirklich reinzuspüren, sag mal, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Das ist das, was super wichtig ist zu lernen. Und ich will gar nicht sagen, dass die anderen Sachen alle schlecht sind. Also teilweise ein paar Nahrungsergänzungsmittel braucht es tatsächlich sogar in der Kinderwunschzeit und dann auch in der Schwangerschaft. Aber nichtsdestotrotz, dieser unnötige Druck, der da aufgebaut wird, ich glaube, für viele Frauen ist es wahrscheinlich auch gut, sich davon einfach mal loszulösen und eine Pause zu machen von dem Konsum, der uns da heute angeboten wird.
Absolut, ja, das empfehle ich auch immer, dass man da mal Pause macht, einmal hinspürt, auch. Ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut.
Also das wäre eigentlich auch schon dein Tipp auch an Kinderwunschfrauen, weil ich dich fragen wollte, ob du noch irgendwelche Tipps speziellen hast. Wir hatten jetzt ja schon einige oder irgendwelche Rituale, die, was mich auch interessiert hätte noch vorher, ist so eine Panchakarma-Kur. Empfiehlst du das Kinderwunschfrauen? Ich meine, es ist, ja, erklär du vielleicht nochmal, was das genau ist und wem du es empfehlen würdest.
Ja, genau. Also eine Panchakarma-Kur ist eigentlich sozusagen der ayurvedische Detox in Anführungsstrichen. Und wir haben auch da mehrere Phasen. In der Regel ist es so, dass man eine vorbereitende Phase zu Hause hat. Also da kriegt man schon in der Regel zum Beispiel kleine Nahrungsergänzungsmittel, ayurvedische. Man wird schon mal so ein bisschen, ich sag mal, eingestimmt auf das, was kommt. Und diese Panchakarma-Kur selbst, die findet dann in der Regel stationär statt, also in einem Hotel beispielsweise oder in einem Resort, in einem Krankenhaus. Es gibt es sowohl in Deutschland als auch in Indien beispielsweise. Und da ist es dann so, dass quasi der Körper einmal so ein Stück weit resettet wird, dass die Doshas, die sich im Körper angesammelt haben, sozusagen ausgeleitet werden. Das ist jetzt schon vielleicht für die Ayurveda ein bisschen kennen. Ne? Ansonsten kann man es vielleicht als, ja, Entlastungskur sehen. Und danach haben wir dann nochmal eine Phase, wo quasi die Gewebe wieder genährt werden, aufgebaut werden. Und dann ist sozusagen alles in Balance. Und ne, genau, die Frage zielte darauf ab. Ganz häufig ist es im Ayurveda so, dass das empfohlen wird, dass man das macht vor dem Kinderwunsch. Und im Ayurveda ist es auch so, dass wir eine relativ lange Vorbereitungsphase haben für diesen Kinderwunsch. Und ich muss sagen, das ist individuell, weil eine Panchakarma-Kur ist zum einen ein super großer Zeitinvest und auch ein ziemlich hoher Kostenfaktor. Das heißt, ich würde nicht pauschal einhergehen und sagen, mach das auf jeden Fall, sonst würde ich dir nicht empfehlen, Kinder zu kriegen, auf keinen Fall, ne? Sondern auch das ist eine individuelle Entscheidung. Wenn man weiß, boah, ich tue mir damit was Gutes, ich weiß, dass ich sowas gerne mag, ich weiß, dass ich da mal runterkommen kann, ne? Ich kann die Verantwortung so ein bisschen abgeben und ja, einfach mich so ein bisschen wiederfinden, vielleicht, ne, die Verbindung zu mir selbst wieder aufbauen. Klar ist das total schön, aber für mich ist das tatsächlich kein Muss, ne, sondern es geht eher so Richtung in der Kinderwunschvorbereitung, ne, und das werden mit Sicherheit viele deiner Hörerinnen schon machen, ne, auf dieses Thema Alkohol zum Beispiel, dass man darauf verzichtet, ja, weil das ist wirklich etwas, was wir idealerweise nicht haben wollen, dass wir halt den Zyklus regulieren, ne? Also dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass man schwanger wird beispielsweise. Das ist ein ganz großer Faktor. Und was der Ayurveda auch sagt, und das finde ich ganz schön, das hatte ich nochmal rausgesucht, das sind so zwei, ja, Zitate, die ich jetzt mal frei übersetzt habe. dass man sich auch mit dem Partner noch connectet, ne? Weil der Ayurveda sagt eben, zärtliche und liebevolle Gespräche, Berührungen und angenehme Musik fördern die sexuelle Kraft. Und ein liebevoller und angenehmer Partner oder eine Partnerin ist das wirksamste Mittel zur Steigerung der Fruchtbarkeit. Ja, also da einfach einhergehen und ja, mit dem Partner auch Gespräche haben, ab von dem Kinderwunsch vielleicht, und einfach wieder eine Verbindung stärken, zusammen Sachen erleben, vielleicht mal einen Tanzkurs machen oder ne, so, es gibt so ganz tolle Kartensets, wo man sich gegenseitig als Paar Fragen stellen kann. Also
Kenne ich.
ja, das ist total schön, ne? Und einfach wirklich einen ganz, ganz großen Fokus darauf zu legen, sich als Paar auch zu connecten und eine Verbindung zu schaffen, eben ab von, okay, wir arbeiten jetzt quasi nur noch auf diesen Kinderwunsch hin. Und wie gesagt, es ist ja sowohl Frau als auch Mann, bei beiden ist es einfach super wichtig, dass da eine gute Basis da ist. Das heißt, auch beim Mann ne, gelten natürlich die gleichen Sachen wie sowas, ne? Kein Alkohol. Man sagt häufig auch von der Ernährung her, die mediterrane Ernährung ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ne? Also ein Fokus auf viel Obst, viel Gemüse, Olivenöl, gelegentlich Fisch, gelegentlich Hähnchen. Ne? Also all diese Sachen, dass man darauf achtet. Und das kann man dann, wie gesagt, ayurvedisch auch noch ein Stück weit individualisieren. Und damit fahren wir dann schon ziemlich gut. Ja.
Ja, danke auch für diese Zusammenfassung in die Richtung, ja. Ich finde auch wichtig, eben weil du gesagt hast, dass auch Panchakarma zum Beispiel oder egal, was man jetzt macht, dass man das eben oder auch die Partnerschaft, dass man das Losgelöste zieht von dem nur für den Kinderwunsch, sondern dass man zum Beispiel, dass man das für sich selbst auch macht. Dass es einem selbst das gut geht in Summe, ne? Ja. Und nicht nur für den Kinderwunsch, sondern eben für einen selbst einmal als Basis, ne? Und dann, was daraus entsteht, dann kann ja daraus dann was entstehen, ne?
Total, total. Und gleichzeitig ist das natürlich viel
Es
einfacher
ist super
gesagt als
schwierig,
getan.
ja. Es ist jetzt einfach geredet, aber dass man vielleicht den Fokus da auch ein bisschen so setzt, dass man, dass es einem selbst eben gut geht, du weißt, wie ich meine, ne?
Ja,
Das,
absolut.
ja, versucht zumindest ihn da zu setzen.
Ja, auf jeden
Ich
Fall.
glaube, das war sehr rund, unser Gespräch. Was ich dich noch fragen wollte, wie können Frauen mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, also aktuell biete ich tatsächlich keine 1-zu-1-Gespräche an, aber ich habe auf meiner Website verschiedene so kleine Masterclasses, sage ich mal. Also Ernährung für Frauen ist zum Beispiel gerade da, oder ich habe auch einen Progesteron-Minikurs. Ne? Also wenn man weiß, das Thema Progesteron spielt eine Rolle, dann kann man da auf jeden Fall mal reinschauen, so für die Endkundinnen. Ich habe auch einige Blogbeiträge, da kann man mal reinlesen. Also einfach mal die Website. Ich glaube, das ist so der beste Kontaktpunkt, sage ich mal. Oder ja, wenn man vielleicht auch selber Lust hat, Frauen zu begleiten, dann wäre es eben die Weiterbildung, die 9 Monate geht. Die geht dieses Jahr auch im September wieder los, Ende September. Da sind noch ein paar Plätze frei, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Und ja, ich glaube, das ist so der beste Kontaktpunkt.
Ja, danke, liebe Laura, für dieses schöne Bild zum Thema Ayurveda und danke für deine tolle Arbeit auch.
Sehr, sehr, sehr gerne. Danke, Bernadette, für die Einladung und das tolle Gespräch.